Und für mich ist es immer eine große Freude, in eine Gemeinde zu kommen, die das Wort Gottes hören will. Dass wir nicht erstmal argumentieren müssen und ob das wirklich das Wort Gottes ist, sondern ihr glaubt das und ihr wollt das Wort Gottes hören. Und das ist so schön. Ja, ich bringe euch auch nochmals frische Grüße von unserem Daniel. Der lässt ausdrücklich grüßen für diesen Gottesdienst und er selbst wird heute auch das Wort verkündigen dort in Washington, in der Gemeinde, in der Cornerstone Bible Church. Ja, wir können auch gleich noch für ihn beten. Ja, wir freuen uns, dass wir wieder in den Philipperbrief zurückkehren können. Der Philipperbrief, diese Epistel des Apostel Paulus aus der Gefangenschaft aus Rom, seinem Hausarrest, ist uns so eine große Ermutigung und gibt uns so viele Hinweise auch, was unsere Beziehungen zum Herrn, aber auch untereinander anbetrifft. Und ja, wir wollen uns heute wieder dem vierten Kapitel, und zwar die Verse 2 und 3, zuwenden. Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten, dass wir recht hören und ich auch recht rede an dieser Stelle, in dieser Stunde. Unser geliebter Herr, wir sind dir dankbar dafür, dass du deine Gemeinde baust. Es ist deine Gemeinde, sie gehört nicht uns. Du hast uns zusammengestellt nach deinem Wohlgefallen und dafür sind wir dankbar. Du hast kein Ansehen der Person, du stellst zusammen, wen immer du möchtest. In deiner Souveränität schenkst du Glauben. Du begnadigst, wen du willst. Nicht, wen wir wollen oder wir uns wünschen, sondern du bist derjenige, der begnadigt. Du bist der große, barmherzige Gott, der seinen Sohn gesandt hat, sodass wir durch ihn auch die Gerechtigkeit erlangen, die vor dir Bestand haben kann. Ja, und deshalb verkündigen wir auch deine Gerechtigkeit, wie wir auch im Psalm gelesen haben. Du bist gerecht, du bist perfekt. Und wir danken dir, dass du uns Anteil haben lässt an den perfekten Vorstellungen, die wir aus deinem Wort ersehen können, dass du das, was du sagst, nicht von uns kritisch beäugt werden muss oder neu beurteilt werden muss, sondern dass wir diese Dinge annehmen können, weil die Dinge in deinem Wort von dir kommen. Es ist dein Wort. Und wenn dein Wort verkündigt wird, möge es das verrichten, wozu du es auch heute bestimmt hast. Wir beten auch für Daniel, wenn er predigt und Psalm 72 predigt, dass du ihm Freimütigkeit schenkst und Freude, dein Wort auch in der englischen Sprache zu verkündigen. Herr, dass du die Geschwister dort auch ermutigst und stärkst. Wir geben dir die Ehre für diesen Gottesdienst und loben und preisen dich, dass du uns hilfst. Mir beim Reden und auch meinen Geschwister beim Hören. Dir zur Ehre, in Jesu Namen. Amen. Wir wollen aufschlagen den Text in Philipper Kapitel 4 und lese ab Vers 1, den wir letztes Mal betrachtet haben. Ich lese nur bis Vers 3. Und da heißt es: Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Soweit das Wort Gottes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist ein besonderer Ort, ein äußerst wunderbarer Ort. Ein Ort, an dem Gott selbst Menschen zusammengebracht hat, auch in Philippi. Wir erinnern uns an die Missionsreise des Apostel Paulus in Begleitung von Silas, wie sie dort auf dem europäischen Festland ankommen und predigen. Zunächst vor die Stadt gehen, weil sich dort die Frauen zum Gebet versammelten und Paulus und Silas dort das Evangelium auch verkündigten. Und ja, wir erinnern uns auch an die Schwierigkeiten, die sie erlebten. Paulus berichtet davon im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2 und Vers 2, dass sie in Philippi misshandelt wurden. Sie wurden geschlagen, wir erinnern uns daran. Wir erinnern uns an die Herren, die eine Wahrsagerin mit einem bösen Geist hatten und Paulus diesen Geist, diesen Dämon, diesen gefallenen Engel austrieb und so das Geschäft dieser Leute nicht mehr für sie da war und ja, sogar die Obersten der Stadt sich echauffierten und ja, sich gegen Paulus erhoben, dass sie ihm Schläge verurteilten, dass er ins Gefängnis kam mit Silas zusammen. Ja, wir wissen um diese schwierige Zeit und im Thessalonicher nimmt er darauf Bezug, wie schwierig diese Zeit war. Aber mitten in diesen schwierigen Umständen, in diesem Kampf für die Verkündigung und in der Verkündigung des Evangeliums, hat Gott Frucht gewirkt. Erstaunlich, dass Gott nicht davon abhängig ist, dass es Frieden gibt, dass es eine absolut harmonische Atmosphäre oder harmonisches Klima gibt, sondern dass Gott größer ist als das, was um uns herum passiert. Am Freitag haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass in der Drangsalzeit sehr viele Menschen zum Glauben kommen würde, was man eigentlich nicht meinen würde. Gott ist nicht davon abhängig. Gott hat Menschen ersehen vor Grundlegung der Welt und er hat sie auch registriert, wie wir in diesem Text sehen, und zwar im Buch des Lebens. Das ist das Buch des Lebens des Lammes, wie es auch dort in der Offenbarung Kapitel 21 am Ende dieses Kapitels heißt. Und dass nur Menschen in das neue Jerusalem in diesen ewigen Zustand eintreten werden, die dort registriert sind, die dort niedergeschrieben sind. Diese Menschen, die wir glauben, wir sind eingeschrieben in dieses Buch. Und schon seit vor Grundlegung der Welt steht unser Name da verzeichnet und unsere Namen werden nicht ausgelöscht. Das bestätigt auch der Herr Jesus Christus immer wieder in der Offenbarung. Die Namen werden nicht ausgelöscht. Als eine Bestätigung für die Sicherheit unseres Heils. Nun, in diesem Philipperbrief geht es dem Apostel Paulus darum, wie wir gerade in Vers 1 gesehen haben, dass er möchte, dass die Gemeinde zusammen feststeht. Das haben wir auch schon aus Kapitel 2 erlesen können, dass es ihm darum geht, oder in Kapitel 1 und Vers 27, ich lese diesen Vers auch noch einmal vor, dort in Vers 1 und 27 in Kapitel 1 heißt es, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Ja, das ist das große Anliegen für den Apostel Paulus und der Apostel Paulus freute sich über diese Gemeinde. Er liebte diese Geschwister, wohl wissend, dass nicht alles so lief, wie es laufen sollte in dieser Gemeinde. Aber diese Gemeinde hatte ein großes Herz für diesen Apostel. Sie waren ihm so dankbar dafür, dass er ihnen das Evangelium brachte auf seiner Reise. Und sie sandten ihm in seiner Not den Epaphroditus, eine Geldgabe, damit Paulus in seiner Haft sich ernähren konnte und leben konnte. Zur Ermutigung sandten sie ihm diesen Bruder. Timotheus war bei ihm und Timotheus sollte auch in der Absicht des Apostel Paulus zurückgeschickt werden zu den Philippern, um das zu ergänzen, was ihnen noch fehlte. Epaphroditus wurde zurückgeschickt, weil er erkrankte und sich die Philipper Sorgen machten. Nun, eine große Sorge hatte der Apostel Paulus auch, die wir erlesen aus diesem Brief, dass er wollte, dass diese Gemeinde das lebte, was sie eigentlich sind, nämlich eine Einheit. Das, was wir als Gemeinde Jesu Christi sind. Und wir erinnern uns daran, dass der Herr Jesus Christus selbst im Johannesevangelium für seine Jünger betete und für die Einheit seiner Jünger, dass sie eins seien, gleich wie wir, sagte Jesus, als er zu seinem Vater betete, gleich wie wir eins sind. In Vers 10 heißt es dort, im 17. Kapitel des Johannesevangeliums, heißt es, und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihn verherrlicht. Und ja, in dieser Einheit wird Christus verherrlicht. Und er betet, dass sie eins sind. Aber nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, die den Jüngern glauben sollte, betet er. Also für uns. Er betet für unsere Einheit. Und er betet, der Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt werden in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein. Seht ihr? Er betet also nicht nur für seine Jünger, die um ihn waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Seht ihr, die Einheit der Gemeinde ist äußerst wichtig. Und sie ist erreicht worden dadurch, dass der Herr Jesus Christus den Geist der Verheißung gesandt hat. In Apostelgeschichte 2 sendet er den Heiligen Geist und dieser Geist vereint uns. Und so schreibt Paulus auch aus dem Gefängnis in Rom im Epheserbrief Kapitel 4, dass wir uns einsetzen sollen für die Einheit des Geistes. Wir sollen alles daran setzen, diese Einheit des Geistes zu wahren. Und es wäre zu schön, wenn diese Einheit ein Automatismus wäre, wenn sie immer da wäre. Aber nein, wir müssen uns dafür einsetzen. Wir sollen sie bewahren. Durch das Band des Friedens sollen wir diese Einheit wahren. Nun, Einheit kann auch in der Gemeinde verloren gehen. Und das sehen wir auch in der Schrift. Wir sehen, dass Paulus das Anliegen hat. In Kapitel 2 schreibt er ganz deutlich: Macht meine Freude völlig. Nun, es war Einheit da, denn es gab unter ihnen Paraklesis, es gab Ermunterung unter ihnen, es gab Ermahnung unter ihnen. Das ist etwas, was zu einer lebendigen Gemeinde gehört, dass man sich gegenseitig ermuntert und ermahnt, dass man einander aufhilft. Es gab Zuspruch der Liebe, es gab Gemeinschaft des Geistes und es gab Herzlichkeit und Erbarmen unter ihnen. Und dann sagt er dort in Kapitel 2 und Vers 2, so macht meine Freude völlig, indem ihr was eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt und einmütig und auf das eine bedacht seid. Seht ihr, dieser Appell musste geschehen, weil es offenbar dort noch ein paar Probleme gab. Wenn wir weiter lesen, stellen wir fest, dass er sagt, tut alles ohne Murren. Tut alles ohne Murren. Ja, vielleicht haben Geschwister gegeneinander gemurrt. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, das ist auch nichts Ungewöhnliches in einer Gemeinde. Das kommt vor. Wir kennen alle diese Unzufriedenheit, die manchmal auch in uns ist. Wir schließen uns da gar nicht von aus. Und wir brauchen diese Ermahnung, wirklich eines Sinnes zu sein. In Kapitel 2, Vers 5 zeigt er uns dann, wie wir gesinnt sein sollen. Wir sollen nicht eigensinnig sein. Das macht man vielleicht im Anglerverein. Da ist man eigensinnig. Da wird man zeigen, ich habe den besten Köder und ich kriege den Karpfen raus und ich mache das, was ich will. Ist alles in Ordnung. Aber in der Gemeinde des lebendigen Gottes sind wir nicht eigenwillig, sondern ihr sollt so gesinnt sein. Wir sind nicht eigensinnig, sondern gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und wenn das unsere ständige Ausrichtung ist, unsere ständige Gesinnung ist, dann ist die Gemeinde ein wunderbarer Platz. Das Schönste, was wir uns vorstellen können, der Vorgeschmack, den wir erleben auf den Himmel. Und die Tatsache ist, wir erleben auf dieser Erde viel Uneinigkeit, sogar im Christentum. Einiges davon verdient vielleicht auch gar nicht den Namen Christentum, aber es ist nun mal so, dass sich Gemeinden uneinig sind in vielen Sachen. Und obwohl es um Äußerlichkeiten geht, vielleicht die Farbe eines Teppichs, die man bestimmen muss, spiegelt es ein geistliches Problem wider, dass man sich nicht einander unterordnet, dass man nicht dem anderen höher achtet als sich selbst. Wenn wir selber sagen, ich möchte dies und ich möchte jenes, dann vergessen wir, wer wir sind und dass wir den anderen höher achten als uns selbst. Es ist so, dass uns im Römerbrief, Kapitel 12, Paulus aus der Gnade, die ihm gegeben wurde, sagt er, dass wir auch nicht höher denken sollen. Da heißt es in Römer 12, Vers 3, es ist, ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wie wunderbar dieses Bild der Gemeinde ist, ein Leib zu sein. Und ihr könnt euch vorstellen, an einem Leib, an einem Körper ist es nicht angebracht, dass wir in Fragmenten, dass wir uns fragmentieren. Dass ein Teil meines Armes, die Hand, vielleicht im Nebenzimmer liegt und das andere, der Arm in der Küche und der Kopf, den haben wir ganz vergessen. Und der Kopf, unser Haupt, ist unser Herr Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir ordnen uns diesem Haupt unter, damit wir eins sind. So wie es auch in unseren Leibern funktioniert. Unsere Hände kommen nicht miteinander in Konflikt. Die rechte Hand hält nicht die linke fest, wenn es essen will. Sondern wir ordnen uns dem Haupt unter. Und die Einigkeit, die die Gemeinde hat, ist eine wesensmäßige Einigkeit, die aus Gott stammt, der in Ewigkeit ein Gott ist und doch in drei Personen. Wir sprechen von der Dreieinheit. Einige sagen Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Wir benutzen das Wort Dreieinheit, weil es drei Persönlichkeiten sind, drei Personen und doch ein Gott. Wir haben nicht mehrere Götter, wir haben nur einen Gott. Verstehen wir das? Nein, nicht ganz. Aber wir glauben es, weil die Bibel das so sagt. Und daher stammt auch das Anliegen Gottes für seine Gemeinde, dass wir eins sind. Seine ganze Schöpfung spricht dazu von, dass er Einheit möchte. Er möchte Einheit zwischen Mann und Frau. Er möchte, dass sie auf physischer und auf geistlicher Ebene und geistiger Ebene eins sind. Und aus so einer ehelichen Gemeinschaft in der Einheit entstammt sogar neues Leben. Gott hat diese Einheit geschaffen. Und er möchte das so. Er hat Wohlgefallen daran. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Nun, wir haben ein Problem. Es gibt Uneinigkeit. Und Uneinigkeit kommt in die Gemeinde. Und es ist jetzt nicht die größte Alarmstufe, aber wir müssen handeln. Und die Frage, die wir heute Morgen beantworten wollen, ist, wie wir gegen Uneinigkeit in der Gemeinde vorgehen. Was sehen wir in diesem Text? Was sagt uns dieser Text? Was sagt Paulus? Und Paulus ist ein Apostel. Und wir erinnern uns, die frühe Christenheit blieb beständig in der Apostellehre. Sie orientierten sich an dem, was die Apostel sagten. Nun, was wir über die Einheit in der Gemeinde wissen, haben wir gesagt, sie waren eins miteinander. Sie waren gemeinsam im Kampf für das Evangelium, für den Glauben des Evangeliums. Und es gab tatsächlich diese Einheit, das sehen wir in Kapitel 2, Vers 1. Wie wunderbar, dass sie eins waren. Aber es war nicht völlig. Es geht immer noch ein Stück besser, sagt Paulus. Es fehlt noch etwas. Und hier sind auch wir angesprochen, wenn bei dir etwas fehlt, wenn du etwas gegen einen Bruder oder eine Schwester hast, dann fehlt dir etwas. Dann musst du Buße tun. Weil Eigensinnigkeit ist fehl am Platz. Und wenn wir uns tatsächlich alle dem Herrn unterordnen, wenn wir uns unserem Haupt unterordnen, dann gibt es diese Uneinigkeit nicht mehr. Und dann ist es egal, ob du einen blauen Teppich oder einen grünen Teppich haben willst. Dann lässt du deinen Bruder oder deine Schwester den Vortritt. Dann geht es nicht mehr um Äußerlichkeiten. Dann nimmst du auch nicht ein Wort gegen dich gesprochen als eine Beleidigung, sondern fragst, oh, wie meinst du das? Und du bleibst demütig dabei, wenn dich jemand korrigiert. Oh ja, wir wollen gerne alle jemanden korrigieren, aber lassen wir uns auch selbst korrigieren. Nun, wir sind dazu aufgerufen. Der Galaterbrief sagt in Galater Kapitel 6 und Vers 1, fordert er die Brüder und die Schwestern, nehmen wir auch mal mit rein, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung einer Sünde, ein Fehler übereilt wird, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Seht ihr, die Gemeinde hat das Privileg, wir als Glieder am Leib haben das Privileg, wenn wir uns irren, wenn wir sündigen, dass wir wieder zurechtgebracht werden. Ist es nicht wunderbar?
Boah, habe ich gar nicht nötig. Ich habe das nicht, ich bin immer richtig.
Nein, wir sind nicht immer richtig. Wir brauchen einander. Deshalb hat Gott uns zusammengestellt. Nun, das Erste ist, wie gehen wir damit um? Wir rufen uneinig gewordene Geschwister zur richtigen Gesinnung auf. Seht ihr das in Vers 2? Da sind diese beiden Schwestern und es hätten auch Brüder sein können, aber hier waren das tatsächlich zwei reale Personen. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Da steht nicht, ich ermahne euch, eine Meinung über den Teppich zu haben oder die Wandfarbe. Nein, nein, nein. Seid eins im Herrn. Darum ging es. Wir wissen überhaupt nichts über den Hintergrund dieser miteinander in Konflikt lebenden Schwestern. Aber tatsächlich muss es bekannt geworden sein. Sie gehörten auf jeden Fall zu den Geliebten aus Vers 1. Er schreibt an die Geliebten. Und er sagt, ihr müsst verstehen. Aber ihr könnt nicht verstehen, wenn ihr nicht eines Sinnes seid. Das gehört dazu. Wenn ihr geistlich stabil sein wollt, dann müsst ihr einmütig miteinander umgehen. Und er ruft sie auf. Er ermahnt sie. Das ist dieses Wort Parakaleo, wo man an die Seite, man kommt an die Seite einer Person oder mehrerer Personen und ruft sie auf. Nun, Paulus konnte hier nicht in Person erscheinen. So schreibt er das in diesem Brief. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Wir wissen von den Frauen nur, dass sie ein Problem miteinander hatten. Und das Problem war offenbar nicht theologisch lehrmäßiger Natur. Sonst hätte Paulus das wahrscheinlich sehr bald abgestellt, indem er gesagt hatte, so und so ist es richtig. Vielleicht wusste Paulus auch nicht alle Details. Es ging dabei vermutlich um etwas, was ihre Gesinnung aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Diese Person. Paulus ruft beide Personen auf, eines Sinnes zu sein. Und dieser eine Sinn ist, auf Christus zu achten und auf seine Gesinnung. Und das haben wir ausführlich betrachtet. Erinnert ihr euch daran, wie Christus Jesus gesinnt zu sein? Wie er sich gedemütigt hat? Nun leider kommen wir alle irgendwann mal aus dem Gleichgewicht, aus dem Tritt. Wir bleiben nicht nüchtern. Wir werden durch Emotionen fortgeführt oder durch das Fleisch, das uns lockt und reizt. Aber hier sagt er, werdet eines Sinnes. Und er sagt auch nicht, oh Euodia, entschuldige dich bei Syntyche oder Syntyche, entschuldige dich bei Euodia. Oder Euodia, wenn ihr eine Elberfelder habt, aber Euodia. Paulus appelliert dabei an die Gesinnung und das Denken dieser beiden Schwestern. Und da fängt alles an, mit dem Denken fängt es an. So wie du denkst, so lebst du. Hast du das schon mal gemerkt? Das, was du denkst, das willst du leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir richtig denken. Paulus ruft im Römerbrief Kapitel 12 und Vers 2 auf, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Diese Welt stürmt auf uns ein, sie strömt auf uns ein. Wir hören alles Mögliche. Das fängt bei den Kindern an, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule gehen, dann hören sie oft gottlose Dinge. Ja, sie hören Dinge, die sie ja, lieber nicht hören sollten. Aber das ist die Realität. Und wir sollen uns nicht diesen Weltlauf anpassen. Wir sollen auch nicht uns von den Medien beherrschen lassen. Den Fernseher, der uns immer alles Mögliche vorgaukelt, was wir haben müssten und wie wir sein sollten. Sondern wir müssen uns erneuern lassen und die Sinne erneuern lassen, damit ihr prüfen könnt, sagt er, was der gute und wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Darauf kommt es an. Wo gehen wir dafür hin? Zum Wort Gottes. Dafür haben wir einander. Wir sollen einander ermutigen, ermahnen. Wir sollen einander freundlich begegnen und das sprechen, was dem anderen aufbaut. Nun, hier heißt es nun, wir rufen uneinig gewordene Geschwister zur richtigen Gesinnung auf. Zweitens, Wenn notwendig, rufen wir betreffende Personen öffentlich auf. Lass mich das erklären. Wenn eine Person sündigt, dann ist es zunächst einmal wessen Angelegenheit? Das ist die Angelegenheit der Person, die das feststellt, oder? Wenn dein Bruder an dir sündigt, dann gehst du nicht herum und erzählst es jedem in der Gemeinde, wie böse dieser Bruder oder diese Schwester ist, sondern du gehst selbst auf diese Person zu und sagst, meine liebe Schwester, mein Bruder, du lässt deinen Holzhammer auch zu Hause. Wir haben gerade Galater 6 eingegeben. Wie sollen wir kommen? Wir sollen sanftmütig kommen. Weil wir genau wissen, das kann uns auch passieren. Wir können auch von einem Fehltritt übereilt werden. Wir sündigen auch. Wir müssen uns auch reinigen. Und manchmal sehen wir das eben nicht. Nun, ich mahne Odia und ich ermahne sie. Und das ist öffentlich. Ich meine, öffentlicher geht es gar nicht mehr, oder? Ich meine, Paulus konnte ja nicht kurz mal nach Philippi reisen, sondern er schreibt diese Namen in den Brief. In einen Brief, der in der Gemeinde gelesen wird. Meine Güte. Warum greift Paulus ein? Er musste davon gehört haben und bisher hatte sich offenbar keiner dieser Situationen in Philippi angenommen. Paulus weist auf ein unter den Philippern bekannt gewordenes Problem hin. Es muss ihnen bekannt gewesen sein, weil Paulus ist kein Offenbarer von Geheimnissen, außer das Geheimnis des Evangeliums. Er würde niemals etwas ausplappern, was den anderen nicht bekannt ist. Das geht niemandem etwas an. Dieses Problem war offensichtlich bekannt. Man wusste darum, hier streiten zwei Schwestern und keiner, auch von den Ältesten und Diakonen, hat bisher eingegriffen. Wir sehen dieser Brief gleich am Anfang, dass dieser Brief an die ganze Gemeinde gerichtet ist, einschließlich der Aufseher und Diakone. Also alle werden angesprochen. Streit und Uneinigkeit ist dem Evangelium von Jesus Christus nicht würdig. Unstimmigkeiten in der Gemeinde schaden dem Leib Christi. Sie machen das Zeugnis unseres Glaubens unwürdig. Und unglaubwürdig. Streitende sorgen dafür, dass das Wort Gottes verlästert wird. Streit und Uneinigkeit im Herrn muss deshalb, genau wie jede andere Sünde, aus der Gemeinde getan werden und abgestellt werden. Ich glaube, ich brauche keine große Argumentation dafür. Beunreinigte Sünde darf nicht in der Gemeinde Gottes toleriert werden. Ist egal, ob es eine Megasünde ist, wie wir das manchmal klassifizieren. Jede Sünde, wenn sie nicht bekannt ist, gehört nicht in den Kontext der Gemeinde. Wir sind dazu aufgefordert, sie auszuräumen. Und dabei muss es nicht erst um die schlimmste Unmoral gehen, sondern jede Sünde. Und deshalb stellt Paulus auch den Korinthern die rhetorische Frage: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Der Sauerteig wird hier mit der Sünde in der Gemeinde verglichen. Sie verbreitet sich, die Sünde verbreitet sich wie ein wenig Sauerteig in einem großen Teig und durchsäuert die komplette Backmischung. Das macht dieser Sauerteig. Wir hatten einen gläubigen Bäcker in unserer Gemeinde. Er hat mir gesagt, 1 Gramm Sauerteig durchsäuert 1 Tonne Teig. Ist nur eine Frage der Zeit. Und genauso ist es, wenn wir Sünde tolerieren, wenn wir Uneinigkeit tolerieren und nicht aufrufen zur Umkehr und Buße, zur Einigkeit, dann ist es eine Frage der Zeit, bis alles durchsäuert ist und man keinerlei Empfindung mehr hat dafür, was wir leben sollen. Nun, die meisten Hausfrauen wissen das. Das Sauerteig, der durchsäuert alles. Und so ist es mit der Sünde. Sie durchsäuert die Gemeinde, wenn sie nicht ausgeräumt wird. Es ist nicht die Frage, ob wir sündigen. Wir sind alle Sünder, wir sündigen auch noch. Aber wie gehst du mit deiner Sünde um? Räumst du sie aus? Nun fragen wir uns, ist das überhaupt angemessen, dass Paulus diese Dinge einfach öffentlich anspricht? Nochmals, ganz offenbar ist, dass dieses Problem in der Gemeinde bekannt war. Aber niemand hatte sich bisher erbarmt, muss man sagen, und sich der Situation angenommen. Und so ist es wichtig, dass wir diese Dinge ansprechen. Und wenn es, besonders in kleinen Gemeinden, wird es sehr schnell offenbar. Es muss immer in diesem Kreis angesprochen werden, wie es offenbar wird. Wenn hier irgendeiner an der Tür, ein Gemeindemitglied, ein anderes Gemeindemitglied beschimpft und einfach bedreckt mit Worten, verdreckt, und dann ist es nötig, dass diese Sünde vor allen ausgeräumt wird, in der ganzen Gemeinde, alle, die es mitbekommen haben. Und wenn jemand an einer Person im Zweiergespräch sündigt, dann muss es zwischen diesen beiden ausgeräumt werden und nicht notwendigerweise soll das an die Öffentlichkeit kommen. Seht ihr, das ist das geistliche Barometer einer lebenden Gemeinde, dass wir einander ermahnen und ermutigen und uns ermahnen lassen. Weil wir kommen alle in solchen Situationen, wo wir den anderen brauchen. Wir sind blind, unsere Blicke sind, besonders wenn wir in Sünde fallen, sehen wir oft nicht klar. Oh ja, natürlich ist es viel einfacher, auf jemanden zuzugehen und jemanden zu korrigieren. Wir sehen sowieso viel mehr bei dem anderen. Unsere eigenen Sünden sind sowieso ganz klein. Nein, wir müssen bereit sein dafür. Und wenn notwendig, dann müssen wir das in der ganzen Gemeinde ansprechen und öffentlich ansprechen. Übrigens, auch wenn Älteste sündigen, dann müssen sie vor der gesamten Gemeinde zurechtgebracht werden. Wir sind nicht ausgeschlossen davon. Ja? Wenn wir in einer Sünde verharren, dann muss das öffentlich korrigiert werden. Also, nochmals, wir rufen uneinig gewordene Geschwister zur richtigen Gesinnung auf. Und wenn notwendig, rufen wir betreffende Personen öffentlich auf. Aber damit ist es oft nicht getan. Drittens, wir bitten geistliche Geschwister, bei der Wiederherstellung mitzuwirken. Wir bitten geistliche Geschwister, bei der Wiederherstellung mitzuwirken. Erinnert ihr euch noch gerade, was ich gelesen habe in Galater 6? Bruder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid. Nun hier schreibt Paulus, und ich bitte auch dich. Paulus bat also diese beiden Schwestern, eines Sinnes zu sein, sich Gedanken zu machen, was sie da wirklich tun. Und das Problem ist beim Sündigen, dass wir nicht richtig denken. Wir verfehlen, unser Denkmuster geht nicht gemäß dem, was Gott sagt. Und so sagt er jetzt, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht. Es kann auch ein Eigenname sein, wir wissen nicht ganz genau. Ich gehe davon eigentlich aus, dass es mehr Mitknecht oder Kompagnon, dein Kollege ist. Ein mit in einem Joch gespannter. Vermutlich war es ein Mitältester, an den dieser Brief auch überliefert wurde. Mein treuer, seht ihr, da ist ein treuer Mitknecht, der aufgerufen wird, mitzuhelfen, mitzuwirken. Und er sagt, nimm dich ihrer an, helf diesen beiden Frauen. Und das ist nicht irgendwie ein Urteil, dass, oh, jetzt muss ich das mal helfen, sondern das ist eine Hilfeleistung, die wir einander schuldig sind. Deshalb werden wir Gemeindemitglieder. Wenn du aber kein Gemeindemitglied bist und werden willst, dann kannst du immer sagen, ich habe mit euch gar nichts zu tun. Ich verdrücke mich einfach. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann drücke ich mich einfach aus. Nein, wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt. Er hat es gewollt. Er hat uns einen Geist gegeben, den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und deshalb gehören wir zusammen. Paulus bittet also diesen treuen Mitknecht um seine Mithilfe in dieser Angelegenheit. Und der Name ist vielleicht Syzygos, aber wir wissen es nicht genau. Einige denken, dass es ein Eigenname ist. Ich denke, dass es eher sein Mitknecht oder Mitstreiter ist, der in dieser Gemeinde ein Ältester ist, an den er diesen Brief geschrieben hat. Und Paulus gibt den Hinweis, dass diese Schwestern wahrscheinlich auch Kinder Gottes waren. Sie gehören tatsächlich zu diesen Geliebten. Seht ihr, was der Text deutlich macht? Was sagt er über diese Schwestern? Er sagt in Vers 3, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm sich ihre an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Und das haben sie nicht allein gemacht, sondern das haben sie samt Clemens und den anderen übrigen Mitarbeitern. seinen übrigen Mitarbeitern. Und wir fragen, wann war das? Nur wir wissen es nicht ganz genau, aber es könnte zurückgehen in die Anfänge dieser Gemeinde, als sich der Apostel Paulus mit Silas dort an diesem Fluss traf, außerhalb vor der Stadt, als sich Frauen versammelten. Erinnert ihr euch? Wir haben gesagt, es gab dort in Philippi noch keine Synagoge. Eine Synagoge konnte man nur gründen, wenn es mindestens 10 Männer gab. Aber die gab es offenbar zu Anfang dort nicht. Und so waren auch diese Frauen vermutlich Mitarbeiter und Kämpfer für das Evangelium. Und er hat die Zuversicht, dass diese Frauen tatsächlich wiedergeboren sind. Er glaubt das. Er hat sie im Kampf miterlebt. Und der Kampf war nicht einfach. Ihr habt den Widerstand gesehen, dort in Apostelgeschichte 16. Ihr habt gehört, was Paulus davon berichtet, von den Misshandlungen. Und auch jetzt steht die Gemeinde tatsächlich unter Beschuss. Sie werden verfolgt. Es geht ihnen wie Paulus. Es geht ihnen nicht besser. Und Paulus sagt aber, hey, euch ist das Vorrecht gegeben, nicht nur an mich, an den Herrn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und so waren diese Frauen schon im Kampf für das Evangelium unterwegs und jetzt kam irgendetwas und wir wissen es nicht, wir können viel spekulieren, aber das bringt alles nichts. Sie brauchten jemanden, der hilft. Einen geistlich treuen Mann, der an die Seite kommt und sagt, komm, lass uns mal ganz ruhig an diese Sache rangehen. Nicht jemand, der mit der Kettensäge kommt und sagt, jetzt werden wir das mal alles trennen. Nein, sondern jemand, der mit Sanftmut hineinkommt und sagt, weißt du was, hier gibt es ein Problem. Das kann nicht so sein. Ihr wisst, dass es nicht so sein kann. Ihr wollt auch, dass das Evangelium glaubwürdig ist. Der Jesus Christus ist nicht gekommen, dass wir zanken, dass wir im Streit, im Zwist sind. Und wie es auch manchmal ist. Manchmal ist es tatsächlich so oder oft ist es so, dass auch beide schuldig sind. Zu einem Streit gehören eigentlich zwei Personen. Mit einer geistlichen Person ist es sehr schwierig, einen Streit anzufangen. Mit meiner Frau ist es schwierig, einen Streit anzufangen. Sie ist so geistlich, ja. Also tatsächlich, geistliche Personen, die wenden das ab, bevor ein Streit ausbricht. Es wird viel in den Sprüchen darüber gesagt, wie man einen Streit abwendet, bevor er ausbricht. Und hier fordert er einfach einen Mitarbeiter auf. Wirke mit. Bringe du dich ein. Und offenbar waren diese Dinge bekannt in der Gemeinde und es war an der Zeit, dass diese Dinge angegangen werden mussten. Und sie hatten für das Evangelium gekämpft. Und ihr Lieben, Leute, die nur formell oder nominell Christ sind, die nehmen nicht teil an den Kämpfen für das Evangelium. Die verschwinden ganz schnell. Wenn es irgendwie, ah ja, Christ sein will ich sein, wenn es um meine Vergebung meiner Sünden geht. Oh ja, ich komme in den Himmel und wehe, ich habe Probleme. Ich meine, lest mal die Gleichnisse Jesu durch vom Acker, vom vierfachen Acker. Es gibt Leute, die fallen bei der kleinsten Verfolgung und Schwierigkeit weg. Sind weg, sind nicht mehr dabei. Du denkst erst, Halleluja haben sie geschrien und sind alle dabei. Aber wenn es die erste Schwierigkeit gibt, sind sie weg. Nur ich glaube tatsächlich, sie waren Gläubige. Und wisst ihr, es gibt einen Hinweis darauf, und dass sie auch erfolgreich, beziehungsweise das Wirken dieses Mitarbeiters, dieses treuen Mitarbeiters, dass es erfolgreich sein würde. Wir können nicht in Uneinigkeit verharren als Christen. Das geht nicht. Wir kommen da rein, und das kennen wir wohl, wir kennen das aus unseren privaten, persönlichen Leben oder aus der Gemeinde. Es kommt häufiger vor, als ihr denkt. Es ist gut, dass es nicht jedes Mal ganz groß in die Gemeinde getragen werden muss. Aber im Hintergrund ist Uneinigkeit sehr häufig der Fall. Und man muss sich besinnen, man muss wieder nachdenken. Und so kommt jetzt dieser Mitknecht. Und er setzt sich vielleicht mit diesen Frauen zusammen. Ich gehe davon aus, dass er auf Paulus hört und sagt, komm. Lasst uns zusammensetzen. Und dann geht man Dinge durch und man stellt fest, ja, stimmt. Manchmal geht es einem um die eigene Ehre. Und man stellt fest, nein, das ist nicht. Und dann führt diese geistliche Person zu Jesus hin, was er alles ertragen hat und erduldet hat. Und auf einmal wird es diesen Personen deutlich. Moment, wie geht es euch, wenn ihr Buße tut? Es durch Nachdenken, überführt sein durch das Wort Gottes. Und hier ist dieser Mann, der kommt und der sagt, hört mal, lass uns mal das Wort zusammenlesen. Stimmt ihr mit dem überein? Und beide würden sagen, ja, ja, doch, doch. Und manchmal braucht es einfach nur diese Hilfe von außen. Ihr Lieben, das ist der große, schätzbare Wert einer Gemeinde, die sowas praktiziert. Wir brauchen einander für solche Dinge. Wir irren. Nun, was denkt ihr, was ist passiert? Ich denke, dass dieser Mann sich aufgemacht hat und hat gesagt, ja, es ist Zeit. Wir haben es versäumt. Möglicherweise hat er sich vor die Gemeinde gestellt, weil es der ganzen Gemeinde bekannt war und hat gesagt, ich tue an dieser Stelle Buße. Ich habe meinen Schwestern nicht geholfen. Oder die Ältestenschaft kommt nach vorne und sagt, wir bitten euch um Vergebung, wir haben hier nicht eingegriffen. Wir haben ja einfach nur tatenlos zugesehen. Das zeigt und offenbart noch mehrere Dinge. Paulus sagt nicht, hey, du hast aber verfehlt, Süßigos. Du, mein Mitknecht, du hast versagt, du hättest das schon lange machen müssen. Nun, ehrlich gesagt, nochmals, wenn du, nicht, dass ich sonst unehrlich sein will, aber offen gesprochen, sage ich mal, ehrlich gesagt wollte ich eigentlich nicht mehr sagen, offen gesagt, müssen wir das immer wieder tun. Wenn du etwas feststellst und denkst, Mensch, der Borchmann, der lebt in Sünde, dann komm bitte auf mich zu, geh auf mich zu, wenn du das siehst. Und genauso mit jedem anderen auch. Komm mit einem Geist der Sanftmut. Komm als ein Bruder oder als eine Schwester, indem du jemanden gewinnen willst, nicht abfertigen willst. Und selbst wenn die Geschwister nicht gehorcht hätten und es zu einem Ausschluss aus der Gemeinde kommt, ist die Motivation niemals, oh, den werden wir loswerden. Wir wollen so einen nicht mehr. Nein, sondern dann tut uns das dermaßen leid. Weil wir wollen, und die Liebe will den anderen gewinnen. Du musst zurückkommen. Du schadest nicht nur dir, sondern du schadest auch der ganzen Gemeinde, dem Zeugnis von Jesus Christus. Es ist notwendig, dass wir das tun. Und warum glauben wir, dass sie gläubig waren? Einmal waren sie mit den übrigen Mitarbeitern im Kampf. Sie haben gekämpft für das Evangelium. Das ist übrigens auch der Aufruf gleich am Anfang. Wir wollen gemeinsam kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Das hatten sie getan. Und ihre Namen waren im Buch des Lebens verzeichnet. Nun könnte man denken, das bezieht sich vielleicht nur auf die Mitarbeiter. Letztlich kann man das auch nicht mit Gewissheit sagen. Aber Paulus hatte diese Gewissheit gewonnen. Er hat sie vielleicht beobachtet in den Anfängen der Gemeinde und hat gesagt, wow, diese Schwestern sind wirklich hingegeben. Aber ihr Lieben, ist es so, einmal heilig, einmal geistlich, immer geistlich? Das wäre zu schön, oder? Dass wir einen Dauermodus geistlich einstellen und dann passiert uns nichts. Wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen im Geist leben, dass wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Und wir tun es manchmal. Wir leben manchmal im Fleisch. Wir leben wie die Heiden. Wisst ihr, warum die ganzen Aufforderungen in der Schrift da sind für Gläubige? Tut dies nicht, tut das nicht. Nicht damit wir ein moralisch hochstehendes Leben führen und so den Weg zu Gott gewinnen, sondern weil wir als Kinder Gottes säumen, gehorsam zu sein. Und wir abirren. Deshalb ist es so wichtig, dass du hier bist, dass du Teil des Leibes Jesu Christi bist, damit wir einander erbauen und ermahnen und zurechtbringen können. Nun, das ist die Situation. Wie begegnen wir der Uneinigkeit in der Gemeinde? Wie gehen wir vor? Wir rufen uneinig gewordene Geschwister zur richtigen Gesinnung auf. Das ist der Schlüssel. Da muss auch ein geistlicher Bruder Leute hinbringen, die uneinig sind, die im Streit sind, ob das nur eine Person ist, die einseitig schuldig ist oder ob das zwei sind oder eine ganze Gruppe, alles da gewesen. Es kommt eigentlich ständig vor, dass wir so arbeiten müssen. Und das ist nochmals das geistliche Barometer einer Gemeinde. Wenn sowas nicht geschieht, dann ist die Gemeinde am Eingehen. Dann geht sie unter. Und ich möchte euch aufrufen und einladen dazu, diesen nachzukommen. Nun, wenn es notwendig ist, dann rufen wir öffentlich auf, sonst nicht. Wenn jemand persönlich an dir sündigt, halt deinen Mund. Geh nicht zu so und so und sag, der hat aber das und das gemacht. Jeder weiß es, nur du weißt es nicht. Das kann nicht sein. Wir gehen auf die Person zu, die schuldig geworden ist oder die sündigt. Manchmal stellt es sich raus, dass es auch ein Irrtum ist, dass gar keine Sünde vorhanden ist und du hast ein falsches Verständnis. Wir brauchen die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, wenn wir auch bußfertig sind, wenn wir bereit sind, Buße zu tun und zu reinigen, wie er rein ist, dann ist die Gemeinde ein leuchtendes Zeugnis. Dann ist Liebe da. Liebe, die wir füreinander haben sollen, damit jedermann erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Wir sind nicht nur irgendwelche Leute, die irgendwas reden und reden und reden und einen Wasserkopf rumlaufen, sondern wir müssen das leben. Der Gemeinde in Ephesus sagt der Herr Jesus Christus in der Offenbarung, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Die wurden so belehrt, die wussten alles. Ich meine, wenn man die Geschichte der Gemeinde in Ephesus sich anschaut, und wir waren vor 2 Jahren dort an diesem Ort, haben uns diesen Ort angeschaut, aber einfach so sich vorzustellen, wer alles da war. Apollos war da, Paulus kam, Timotheus war da. Timotheus blieb sogar länger da, als Paulus dann seinen Abschied schreibt. Dann schreibt er an Ephesus. Später kommt der Apostel Johannes dorthin und lehrt, bis er ins Exil geht auf Patmos. Eine Gemeinde, die belehrter konnte sie nicht sein. Und deshalb bitte ich euch, praktiziert, was ihr wisst. Tut das, lebt das. Lebt Liebe. Das ist so wichtig. Es ist nicht nur, oh ja, ich weiß dies, jenes und ich kann das noch sagen. Ich habe die richtige Antwort auf diese Frage und meine Theologie ist so gut, ich könnte sogar ein Examen schreiben jetzt. Ja, keine Frage. Aber danach beurteilt unser Herr nicht, sondern er wird urteilt danach, was du lebst. Wir sind dazu aufgerufen, Täter des Wortes zu sein. Und es sind Christen auch. Aber dass wir nicht lahm werden und aufhören. Also, das Fazit, das uns auch verhindern lässt, dass wir in Streit kommen, ist, dass wir richtig denken von uns. Nicht höher, als sich zu denken gebührt. Dass wir nicht meinen, wir müssten die Aufgabe irgendeines anderen übernehmen, weil der das ja gar nicht richtig macht. Sondern einfach demütig zu sein. Demütig sein. Und dann uns immer wieder den Herrn Jesus Christus anschauen. Er ist die Quelle der Kraft. Er ist die Quelle der Freude. Und da kommen wir dann nächstes Mal hin. Freut euch in dem Herrn alle Wege, auch alles in dem Herrn. Nicht über irgendeine Gehaltserhöhung, freut euch in dem Herrn. Und das ist der Schlüssel dafür. Und dazu möchte ich euch einfach aufrufen, konzentriert euch auf den Herrn Jesus Christus. Seht seine Gesinnung an, wie er es getan hat und eifert ihm nach. Imitiert unseren Gott als geliebte Kinder, wie Paulus den Ephesern es sagt. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns feststehen lässt in dir, wenn wir mit den Problemen in der richtigen Art und Weise umgehen, wenn wir mit Schwierigkeiten und Sünde auf biblische Art und Weise umgehen. Herr, wenn wir nicht so tun, als wären wir erhaben über alle Sünde und alle Schwierigkeiten. Herr, wir sind es nicht. Wir haben es nötig, dass wir uns immer wieder reinigen. Und wir wollen uns reinigen, solange du zu finden bist. Wir wollen zu dir kommen. Und ein offenes Buch sind wir ohnehin vor dir. Du kennst auch unsere Gedanken. Herr, wir bringen dir all das. Und bringen dir auch unsere Gesinnung. Oh, möge sie mit dem übereinstimmen, was du uns vorgibst, so wie du gesinnt zu sein. Herr, wie wunderbar, dass du uns das ganz praktisch vorgelebt hast, als du auf dieser Erde warst. Dass du nicht gekommen bist, um dich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und dein Leben sogar zu geben als ein Lösegeld für alle die, die glauben würden. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Herr, und wenn es unter uns Uneinigkeit gibt, dann ist es nicht dein Versagen, sondern wir sind abgewichen und wir müssen bekennen, dass wir schuldig geworden sind. Herr, mach du uns zu bußfertigen Kindern Gottes, die schnell sind, zueinander zu gehen, um im Frieden miteinander zu leben. Du, Herr Jesus Christus, du bist unser Friede. Dir sei alle Anbetung. In Jesu Namen. Amen.